Unser heutiges Thema ist der Konflikt zwischen Wirtschaft und Menschenrechten.
Genau. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Da trat die deutsche Innenministerin Nancy Faeser im Fußballstadion von Katar mit der Armbinde One Love auf. Öffentlich und in allen Medien sichtbar stellte sie sich neben Vertreter des Staates Katar und der wirtschaftsstarken FIFA. Schon bald danach wurde ihr Verhalten vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck kritisiert. Die von Habeck eingefädelte Gaslieferung Katars an Deutschland schien in Gefahr. Das Verhalten der Ministerin Faeser hatte zu erheblichen Verstimmungen der Katarer geführt.
Besser und öffentlicher konnte uns der Konflikt zwischen ökonomischen Interessen und der Einhaltung von Menschenrechten gar nicht demonstriert werden.
Als Vertreter einer Amnesty-Gruppe stellt sich uns die Frage, was sind wir bereit in Kauf zu nehmen? Eine Beugung von Menschenrechten zugunsten der Ökonomie oder wirtschaftlichen Verzicht und der Erhalt der Menschenrechte?
Wir wollen diesen Konflikt zwischen Wirtschaft und Menschenrechten an einigen Beispielen verdeutlichen.
Da ist zum einen das Thema Palmöl, Gabi. Wusstet ihr, dass es in rund der Hälfte aller Artikel des täglichen Gebrauchs enthalten ist? Da wird es echt schwierig, Palmöl zu vermeiden. Das heißt, wir alle nutzen es. Tja, und Amnesty International hat nun belegt, dass es bei den Palmölproduktionen in Indonesien regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Amnesty sprach mit 120 Arbeiterinnen und Arbeitern auf Palmölplantagen auf den Inseln Kalimantan und Sumatra in Indonesien.
Und was hat die Untersuchung der Menschenrechtslage auf den Palmölplantagen ergeben?
Nun, es gibt dort zahlreiche Formen der Ausbeutung. Zum einen wird Frauen gedroht, ihr Lohn werde unter das gesetzliche Minimum gekürzt, wenn sie keine Überstunden leisten. In extremen Fällen erhalten die Frauen nur 2,5 US-Dollar am Tag und sie werden in unsicheren Arbeitsverhältnissen belassen, ohne jeglichen Arbeitsschutz und ohne Gesundheits- oder Altersvorsorge. Andererseits setzen die Firmen den Arbeitern extrem hohe Zielvorgaben, die sie dazu zwingen, sehr viele Arbeitsstunden abzuliefern. Deshalb müssen sie oft ihre Kinder auf die Plantagen mitnehmen, damit diese ihnen bei der Arbeit helfen.
Bereits Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren müssen gefährliche und körperliche harte Arbeit leisten. Einige der Kinder müssen die Schule aufgeben, um ihren Eltern auf den Plantagen zu helfen. Außerdem leiden Arbeiterinnen und Arbeiter unter schweren Menschenrechtsverletzungen durch Paraquat, einem hochgiftigen Herbizid. Dies wird trotz eines Verbots der EU und der Unternehmen selbst weiterhin auf den Plantagen eingesetzt. Und während der Waldbrände von August bis Oktober 2015 mussten die Arbeiterinnen und Arbeiter weiter im Freien arbeiten, obwohl die Luftverschmutzung gesundheitsgefährdend war.
Das hört sich alles nicht so gut an. Aber gleichzeitig wünschen wir uns natürlich, dass die Preise für diese Produkte akzeptabel sind. Heute sprechen wir über das Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Die große Frage ist dabei immer, sind wir für ungerechte Arbeitsbedingungen verantwortlich? Wenn wir, wie vorhin diskutiert, zum Beispiel Produkte mit Palmöl kaufen oder es eben nicht tun, welche weiteren Differenzen oder Probleme gibt es diesbezüglich?
Ein weiteres Beispiel ist die Ölgewinnung im Niger-Delta in Nigeria. Nigeria ist Afrikas größter Ölproduzent und das Land ist auf ausländische Devisen angewiesen. Sie machen die Hälfte des Staatshaushaltes aus. Die Ölbohrungen verursachen seit Jahrzehnten weitreichende Umweltverschmutzung und beeinträchtigen die Menschenrechte der dort lebenden Bevölkerung massiv. Diese wird dadurch ihrer traditionellen Lebensgrundlage, dem Fischfang und der Landwirtschaft, beraubt. Fordern die betroffenen Personen Gerechtigkeit ein, stehen sie vor riesigen Hindernissen.
Wir wiederum nutzen wie selbstverständlich das nigerianische Öl. Wer hat denn noch nie bei Shell getankt? Oder achtet überhaupt jemand darauf, wo er es tankt? Meist wird doch auf den Spritpreis geschaut, oder nicht?
Ich erinnere mich aber, dass der Ölkonzern Shell Entschädigungen für die Umweltverschmutzung im Niger-Delta zahlen musste. Es gab verseuchtes Trinkwasser und vergiftete Fischbestände. In jahrelangem Rechtsstreit um die Umweltverschmutzung hat ein niederländisches Berufungsgericht den Ölkonzern Anfang 2021 zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Das Gericht unterstrich damit die Verantwortung des Konzerns für Handlungen seines Tochterunternehmens in Nigeria. Dies habe die Verseuchung durch schlecht gewartete Ölpipelines verursacht.
Amnesty International setzt sich bereits seit mehr als 20 Jahren für sie ein. Da sehen wir mal wieder, dass es einen langen Atem benötigt. Denn 2008 hatten eine Umweltorganisation aus den Niederlanden und 4 nigerianische Landwirte gegen den Shell-Konzern in den Niederlanden geklagt. Und erst 2021 erhielten sie endlich Gerechtigkeit.
Gut so, denn in Nigeria ist es kaum möglich, Rechtsansprüche geltend zu machen. Deshalb war das Urteil wegweisend, auch für andere Konzerne. Sie können sich nun ihrer Verantwortung für Unternehmensaktivitäten in anderen Staaten nicht weiter entziehen.
Und schließlich ist da noch das große Thema Bergbau. Andi, du hast hier noch etwas zu Kolumbien recherchiert.
Ja, in Kolumbien hat die Mine El Querejondem, die zum Schweizer Konzern Glencore gehört, gravierende Folgen für die indigene Bevölkerung. Der Steinkohleabbau ist mit über 69.000 Hektar Fläche, das ist fast so groß wie Irland. Damit ist es einer der größten Abbaugebiete der Welt und zerstört den Lebensraum der dort lebenden indigenen Bevölkerung. Umwelt- und Menschenrechtsverteidiger werden ständig bedroht und sind körperlicher Gewalt ausgesetzt.
Auch in Indien und Madagaskar gibt es Minen. Dort schürfen einem Amnesty-Bericht zufolge mehr als 32.000 Kinder nach dem Mineral Mica.
Mica, was ist das denn? Da habe ich ja noch nie von gehört.
Da bist du tatsächlich nicht der Einzige. Dabei steckt dieses Mineral in vielen unserer Produkte. In Autos, Handys, Computern, Haushaltsgeräten, Kosmetikfarben und Lacken. Mica ist nämlich vielfältig einsetzbar. Es isoliert Strom und Hitze, kann Materialien verstärken und es schimmert schön. Ebenso ist Ferntourismus hinsichtlich der Menschenrechte ein heikles Thema. Und auch unsere Kleidung wird oft unter unhaltbaren Arbeitsbedingungen produziert. Näherinnen werden ausgebeutet und unterbezahlt, damit hier bei uns Billigangebote im Handel sind. Und. Diese Liste von Menschenrechtsverletzungen könnten wir immer weiter fortsetzen.
An diesem Punkt muss ich leider noch auf einen traurigen Rekord hinweisen. Wie die Organisation Reporter ohne Grenzen mitteilt, wurden im Jahr 2022 mehr als 500 Journalisten inhaftiert und fast 60 Medienschaffende kamen ums Leben, weil sie unter anderem solche Missstände aufdeckten.
Steht dieser Konflikt Wirtschaft und Menschenrechte somit im Zusammenhang mit der Globalisierung der Wirtschaft? Was müsste eigentlich geschehen, um die Situation zu verbessern?
Wir haben also einen handfesten Konflikt zwischen Wirtschaft und Menschenrechten. Dieser wird uns fast täglich vor Augen geführt, wenn wir tanken, wenn wir unsere Lebensmittel einkaufen oder uns ein neues Hemd mal gönnen. Überall müssen wir also abwägen, Menschenrechte einhalten oder Wirtschaft.
An die Adresse der Ökonomie kann man zunächst einmal kritisch die Bemerkung richten, dass sie das Thema Menschenrechte bloß am Rande behandelt. Oder, was ich noch viel schlimmer finde, die Vernachlässigung von Menschenrechten im internationalen Handel wird stillschweigend, wenn nicht sogar billigend, in Kauf genommen, wenn es individuellem Profit und nationalem Wohlstand zugutekommt.
Konzerne oder Firmen interessiert es bei der Auswahl ihrer Handelspartner offensichtlich nicht, ob die entscheidenden Kostenvorteile unter Verletzung der Menschenrechte zustande kommen oder nicht.
Hingegen werden gerade internationale Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International nicht müde zu betonen, dass die westlichen Industrieländer im Wettbewerb um lukrative Aufträge letztlich immer ökonomischen Argumenten den Vorzug geben. Das politische Streben nach Respektierung von Menschenrechten tritt dabei regelmäßig in den Hintergrund.
Um zu klären, welchen Einfluss die Globalisierung letztendlich hat, frage ich mich, wer profitiert tatsächlich vom internationalen Handel und der Entstehung einer weltweiten Informationsgesellschaft? Die Regierenden oder die Unterdrückten? Und inwiefern kann vielleicht eine Liberalisierung von Informationen auch zur Ausbreitung von Menschenrechten beitragen?
Nun wird es etwas kompliziert, denn beide Ziele, Wirtschaftlichkeit einerseits und die Einhaltung der Menschenrechte andererseits, stehen in einem gegensätzlichen Verhältnis. Ich nehme an, dass die Regierungen vieler produzierender Länder die Akzeptanz von Menschenrechten ablehnen. Sie sehen diese als nicht mit ihren Interessen vereinbar an. Ist aber für eine Regierung ein ökonomischer Nettonutzen aus der Gewährung von Menschenrechten zu erwarten, so wäre nicht auszuschließen, dass sie einen Teil der eigenen politischen Macht abtritt und zunehmend Menschenrechte achtet.
Und wie, meint ihr, können diese Regierungen motiviert werden, diese Menschenrechte zu achten?
Auch Regime, die die Menschenrechte verletzen, sind nun mal an Systemstabilisierung über Steigerung des nationalen Wohlstandes interessiert. Dies ist ab einer bestimmten Schwelle nur über Globalisierung möglich. Sind diese Regierungen an einem wirtschaftlichen Aufholprozess interessiert, müssen sie sich in Bezug auf die Menschenrechte bewegen. Ich glaube, eine Ächtung durch die internationale Völkergemeinschaft oder die Vorenthaltung der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der WTO, könnte etwas bewirken. Dann würde die offizielle Zurückweisung von Menschenrechten nämlich unrentabel werden.
Es wurde sogar nachgewiesen, dass ein Zusammenhang zwischen der Gewährung von Menschenrechten und der Ausschöpfung von Produktivitätsreserven besteht. Unterdrückte Menschen sind definitiv weniger produktiv. Ist dies den jeweiligen Landesregierungen eigentlich bewusst? Kann man dann davon ausgehen, dass die Globalisierung weitere Fortschritte bei der Gewährung von Menschenrechten erzwingen kann? Dies könnte auch langfristig Konsequenzen für die politische Struktur der Länder haben, gleichgültig, was die jetzt Herrschenden dazu verlautbaren lassen.
Trotzdem, der internationale Austausch ist auf die Wahrnehmung ökonomischer Vorteile ausgerichtet und nicht auf die Ausbreitung von Menschenrechten. Was passiert mit Ländern, die im Grunde die Menschenrechte akzeptieren?
Ich vermute, dass Regierungen, die Druck in Richtung der Akzeptanz von Menschenrechten im Rahmen des internationalen Handels ausüben, diesen Druck lockern, wenn dies ihren nationalen Interessen schadet. Der drohende Verlust von Exportaufträgen wird für die eigene Volkswirtschaft als zu kostspielig eingeschätzt. Dann wird die internationale Durchsetzung von Menschenrechten hintangestellt.
Also genau so, wie wir das am Anfang der Sendung in Bezug auf die WM in Katar dargestellt haben. Aber vielleicht haben es Frau Faeser und Herr Habeck trotz allem richtig gemacht. Einerseits wurde klar und deutlich die Menschenrechtsverletzung in Katar angeprangert, andererseits wurde weiter Handel betrieben. Ich nehme an, dass die Bevölkerung vieler Länder, natürlich nicht gerade die Katarer, auf ausländische Devisen angewiesen sind.
Ein Handelsboykott kann indirekt auch einen Nachteil für die Bevölkerung verursachen. Nehmen wir hier mal das Beispiel Afghanistan. Dort wirkt sich ein kompletter Handelsboykott gegen das Taliban-Regime negativ auf die Bevölkerung aus. Seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 zielt das deutsche entwicklungspolitische Engagement darauf ab, eine humanitäre Katastrophe und den Zusammenbruch der Daseinsvorsorge zu verhindern. Gleichzeitig wird versucht, nicht zu einer Legitimierung des Taliban-Regimes beizutragen. Wie wir bisher erfahren haben, sind Marktwirtschaft und Menschenrechte eng miteinander verbunden. Dies lässt sich auch aus der UNO-Menschenrechtsdeklaration ableiten. Der Artikel 3 lautet dort nämlich: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Hieraus folgt auch Artikel 17. Jeder Mensch hat, allein oder in der Gemeinschaft mit anderen, das Recht auf Eigentum. Aus dem Recht auf Leben folgt somit auch, dass die Menschen durch Bildung von Eigentum wie Vorräte oder Produktionsmittel ihr Leben sichern dürfen.
Ja, deshalb hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen die UNO-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte im Jahr 2011 einstimmig verabschiedet. Diese Leitprinzipien stellen heute das zentrale internationale Dokument zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte dar. Es ist zwar rechtlich unverbindlich, jedoch gibt es inzwischen verschiedene Bemühungen, diese Vorgaben der Leitprinzipien durch gesetzliche Maßnahmen umzusetzen und zugleich zu stärken. Darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen.
Bei den Leitprinzipien geht es zum Beispiel um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, um Rohstoffabbau in Konfliktgebieten, um Transparenz in globalen Lieferketten, um Umwelt- und Sozialstandards und um Beschwerdemechanismen. Die Leitprinzipien basieren auf drei Säulen. Erstens die Pflicht des Staates zum Schutz der Menschenrechte, zweitens Verantwortung der Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte und zuletzt Zugang zur Abhilfe für die Betroffenen von Menschenrechtsverstößen.
Dabei muss ich aber anmerken, Gabi, dass die Leitprinzipien keine neuen Menschenrechtsstandards sind oder auch schaffen, sondern sie beziehen sich auf vorhandene menschenrechtliche Dokumente und Instrumente.
Ja, da hast du recht, Gerold. Ganz wichtig dabei sind die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, für multinationale Unternehmen. Diese wurden erstmals 1976 verabschiedet und liegen aktuell in der Neufassung von 2011 vor. Der OECD gehören 38 Staaten an, darunter zum Beispiel auch die Türkei oder Kolumbien. Aber auch die Internationale Arbeitsorganisation ILO möchte ich erwähnen. Die ILO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und damit beauftragt, soziale Gerechtigkeit sowie Menschen- und Arbeitsrechte zu fördern. Dies schließt die Bekämpfung des Menschenhandels mit ein.
Die Staatengemeinschaft ist daher aufgefordert, nationale Aktionspläne zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien zu erstellen. Derzeit haben sie aber nur 27 Staaten realisiert, darunter auch Deutschland. Allerdings sind immer noch 32 Staaten damit beschäftigt, gemäß der Leitprinzipien nationale Aktionspläne zu entwickeln. Dazu gehören Portugal, Mexiko, Indien oder Nigeria, um nur einige zu nennen. Die Türkei zum Beispiel ist in Sachen Leitprinzipien der VN noch gar nicht aktiv geworden.
Gerade haben wir uns über die Leitprinzipien der Vereinten Nationen unterhalten, die durch die Staaten in nationale Aktionspläne umzusetzen sind. Aber werden im Rahmen der Globalisierung die Leitprinzipien und Menschenrechte überall gleichermaßen anerkannt?
Natürlich gibt es die UNO-Menschenrechtsdeklaration. Trotzdem, machen wir uns nichts vor, gibt es erstens erhebliche unterschiedliche Traditionen und Kulturen und damit auch unterschiedliche Auffassungen und Interpretationen zu den Menschenrechten. Zweitens steht das internationale Bekenntnis zu den Menschenrechten in Konflikt mit der nationalstaatlichen Souveränität. Das Argument Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, das wird doch von einigen Staaten immer wieder vorgebracht.
Eng verbunden mit diesem Konflikt ist aber auch die Sicht, dass die nationalstaatliche Zuständigkeit für die Menschenrechte territorial gebunden ist.
Kannst du das noch etwas verständlicher beschreiben, Andi?
Klar, ganz einfach ausgedrückt heißt das, Staaten haben auch die Pflicht, Menschenrechte nicht nur in ihrem eigenen Gebiet zu achten, zu schützen und zu gewährleisten, sondern überall dort, wo ihre Handlung oder Unterlassung die Lage der Menschenrechte auch außerhalb ihrer eigenen Grenzen beeinflussen. Bisher erkennen allerdings nur wenige Staaten die Existenz solcher Pflichten an. Solange dies so bleibt, klafft im internationalen Menschenrechtsschutz wirklich eine Lücke.
Leider bleibt es wohl dabei. Millionen Menschen leben weltweit in Elend und Not, weil soziale Mindeststandards, wie zum Beispiel das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, missachtet werden. 79 Millionen Kinder arbeiten weltweit unter ausbeuterischen Bedingungen, in Textilfabriken, Steinbrüchen oder auf Kaffeeplantagen, auch für Produkte, die wir kaufen und gebrauchen. Gibt es denn gar keine positiven Signale?
Doch, Gabi, denn innerhalb der EU und ganz aktuell auch in Deutschland wurde zur Umsetzung der UNO-Leitprinzipien jetzt das Lieferkettengesetz beschlossen. Ziel ist es, den Schutz der Menschenrechte in globalen Lieferketten zu verbessern. Es geht nicht darum, überall auf der Welt deutsche Sozialstandards umzusetzen, sondern um die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards, wie zum Beispiel das Verbot, wie du schon gesagt hast, von Kinderarbeit und Zwangsarbeit.
Worum geht's da genau? Was soll da denn nun geregelt werden?
Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so heißt das Lieferkettengesetz ganz lang, trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Das Gesetz regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den globalen Lieferketten. Firmen, die im Ausland Produkte beschaffen, müssen also Verantwortung übernehmen für die Produktionsverfahren und für die Arbeitsbedingungen bei ihren Zulieferern. Missstände sollen zurückverfolgt und diese von vornherein oder ab Kenntnisnahme vermieden und unterbunden werden. Bei Verstößen gegen diese Rechtspflicht droht sogar ein Bußgeld oder Schadensersatz der Mitbewerber.
Gabi, kannst du bitte erklären, worauf die Firmen bei Geschäftsbeziehungen zukünftig achten müssen?
Um nicht in Konflikt zwischen Wirtschaft und Menschenrechte zu gelangen, haben Firmen künftig zu prüfen, ob zum Beispiel die Produktion durch Kinderarbeit erfolgte oder erfolgt. Darüber hinaus gehören beispielsweise das Recht auf faire Löhne ebenso wie der Schutz der Umwelt dazu. Werden die Menschen angemessen entlohnt? Wird die Umwelt bei der Produktion geschützt? Davon profitieren die Menschen in den Lieferketten, die Unternehmen und am Ende auch wir als Konsumenten.
Um ihrer Pflicht dabei nachzukommen, müssen Unternehmen mindestens 3 Schritte befolgen. Sie müssen erstens ein klares Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte abgeben und dies auch aktiv nach innen und außen kommunizieren. Dann müssen sie Maßnahmen zur Erfüllung ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht einrichten. Diese dienen der Identifikation, Vermeidung bzw. Milderung von Missständen und umfassen die Berichterstattung über ihren Einfluss auf die Menschenrechte. Und sie müssen Maßnahmen etablieren, die zu Wiedergutmachung im Falle der Verursachung oder Mitverursachung von Menschenrechtsverletzungen sorgen.
Wir haben das Lieferkettengesetz, das ja ab dem 1. Januar in Deutschland für Firmen gilt, als positives Beispiel für die Umsetzung der UNO-Leitprinzipien hervorgehoben und besprochen. Wobei auch hierzu wieder nicht alle Firmen in Deutschland verpflichtet sind. Das Gesetz gilt ab 2023 zunächst nämlich nur für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitern im Inland. Im nächsten Jahr folgen dann Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern.
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir auch in Papenburg mit Petitionen für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz auf die Straße gegangen sind, um Unterschriften dafür zu erhalten. Ich betone dabei wirksam, weil das EU-Lieferkettengesetz zwar über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgeht, aber dennoch zahlreiche Schlupflöcher enthält.
Richtig, Gerold. Denn mehrere EU-Regierungen, darunter auch Deutschland, haben die Umsetzung in nationales Recht eingeschränkt oder versuchen weiterhin, das Vorhaben abzuschwächen. Wirksam ist ein EU-Lieferkettengesetz nur, wenn Betroffene von Menschenrechtsverletzungen eine realistische Chance erhalten, in der EU Schadensersatz von den verantwortlichen Unternehmen einzuklagen. Der verheerende Dammbruch in Brumadinho und die Brände in asiatischen Textilfabriken haben gezeigt, Zertifikate und Branchenstandards sind keine Garanten für Menschenrechte und dürfen Unternehmen nicht von der Haftung befreien. Die Bundesregierung muss ihre Forderungen nach solchen Schlupflöchern zurückziehen und das Lieferkettengesetz nachbessern.
Dafür haben in Berlin Anfang Dezember des letzten Jahres Aktivisten der Initiative Lieferkettengesetz demonstriert und überreichten eine an Bundeskanzler Olaf Scholz gerichtete Petition mit mehr als 90.000 Unterschriften.
Aber trotzdem möchte ich betonen, dass uns das aktuelle Lieferkettengesetz, auch wenn es noch nachgebessert werden muss, einen großen Schritt weiterbringt. Denn am Ende soll es die Menschenrechte und den Umweltschutz stärken. Dazu zählen unter anderem der Schutz vor Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung, der Schutz vor Landraub, der Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Recht auf faire Löhne, das Recht, Gewerkschaften zu bilden und der Schutz vor umweltrechtlichen Verstößen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber auch in Europa gibt es in Sachen Lieferkettengesetz noch Luft nach oben. Das zeigt sich daran, dass es in europäischen Ländern ein solches Gesetz für die Achtung der Menschenrechte in den globalisierten Wertschöpfungsketten nur in wenigen Ländern gibt. Nämlich lediglich in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und, wie wir gehört haben, ab diesem Jahr auch in Deutschland.
Mein Fazit: Wir stecken immer in einem Konflikt zwischen Menschenrechten und Wirtschaft. Klar ist auch, dass mit dem aktuellen Lieferkettengesetz nicht alle Probleme sofort gelöst werden können. Deshalb sollten wir uns alle immer wieder bewusst machen, dass durch den Kauf eines Produktes möglicherweise ein menschenrechtswidriger Arbeitsprozess unterstützt wird. Wir als Amnesty International werden das Thema Wirtschaft und Menschenrechte auf jeden Fall weiter begleiten.
Nun noch einige Infos zum Briefmarathon 2022.
Beim Briefmarathon von Amnesty werden jährlich 10 Schicksale von Menschen aufgenommen und Briefe an die Regierung geschrieben. Meist für deren Freilassung und zur Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen. Wie viele haben denn diesmal mitgemacht und wie sieht das Ergebnis in Papenburg aus?
Noch habe ich nicht die genauen Zahlen der Briefe aus Deutschland oder auch weltweit vorliegen, aber aus Papenburg haben wir wieder einen Rekord zu melden. Über 5.400 Briefe konnten wir zum Briefmarathon 2022 beisteuern.
Oh Mensch, das sind ja richtig viele und noch mehr als 2021. Pro Schicksal werden meist eine halbe bis zu 1 Million Briefe verschickt. Das ist dann ein analoger Shitstorm, wenn so viele Briefe ankommen. Was kann so etwas bewirken, Gerold?
Der Briefmarathon hat seit 2001 das Leben von mehr als 100 bedrohten Menschen zum Besseren verändert. Das sind gute Nachrichten. Im letzten Jahr kamen weitere hinzu. Magai Ngong war im Alter von 15 Jahren in Südsudan zum Tode verurteilt worden. Mehr als 765.000 Menschen weltweit forderten, das Todesurteil aufzuheben. Und 210 Briefe davon kamen aus Papenburg. Und wir hatten damit Erfolg. Ngong wurde am 22. März im letzten Jahr freigelassen.
Der Gewerkschafter und Menschenrechtsverteidiger Bernardo Kaxol wurde am 24. März 2022 aus dem Gefängnis in Guatemala entlassen. Über 460 Menschen aus Papenburg alleine forderten seine Freilassung.
Ja, und 4 Jahre saß Germain Rukuki willkürlich in Burundi in Haft, bis er im Juni 2021 endlich freigelassen wurde. Hunderttausende Briefe und E-Mails wurden an den burundischen Präsidenten geschrieben und wir aus Papenburg waren wieder mit 170 Briefen dabei. Nun ist Germain Rukuki wieder bei seiner Familie und in Sicherheit.